NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Holger Beckmann. Guten Abend. Wildbartkreuth. In den ersten Tagen des Januar gehört die weiß-blaue Idylle dort ja zum gewohnten Bild in der politischen Berichterstattung. Aber in diesem Jahr ist es ein bisschen anders, weil nämlich von Idylle nicht wirklich die Rede sein kann. Es kracht innerhalb der Christsozialen. Gleich mehr dazu hier in diesem Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu den Streitthemen gehört dort unter anderem die Energiewende. Heute ist bekannt geworden, dass trotz dieser vielbeschworenen Wende so viel Strom aus Braunkohle hergestellt worden ist, wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Die sogenannte Armutseinwanderung erhitzt die Gemüter beider und um die CSU ja ebenfalls. Ein paar Zahlen sind dazu heute aus Brüssel gekommen, vom EU-Sozialkommissar nämlich. Und Zahlen gab es auch vom deutschen Arbeitsmarkt, recht gute. Dann schauen wir in den Irak, in dem offenbar zwei größere Städte von Islamisten kontrolliert werden, offenbar von Al-Qaida-Kämpfern, dazu dann auch der Kommentar. Und dann war da ja noch etwas, genau, das unbekannte Flugobjekt über Bremen, das nach wie vor unbekannt ist. Das schöne Wildbartkreuth ist nicht unbekannt, im Gegenteil, weil dort eben einmal im Jahr, und das immer gleich zum Jahresanfang, die CSU in Klausur geht. Diesmal aber, wie gesagt, schwelt Streit. Und der CSU-Chef, der ja zugleich bayerischer Ministerpräsident ist, der hat deshalb seine Rede heute verschieben müssen. Näheres aus Kreuth von Julia Bartz.
Die CSU steht bereit, zwar nicht auf Schnee, dafür aber unter blauem Himmel im Bilderbuch Bergpanorama. Allein der Parteichef lässt auf sich warten. Weil sich Horst Seehofer im bayerischen Kabinett nämlich noch mit Ilse Aigner über ihre Vorschläge zur Energiewende streiten musste, reiste er erst am Abend ins Oberbayerische. Dass deshalb die Tagesordnung geändert werden musste, wollte Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld allerdings nicht zu hoch hängen.
Das war schon vor Tagen so abgesprochen, weil er in München einfach noch länger gebunden ist. Durch die Kabinettssitzung, unabhängig jetzt von dieser Differenz, die da noch diskutiert werden muss, sondern weil insgesamt auch die Energiepolitik ein so umfangreiches Thema ist. Und er weiß, dass er sich auf uns hier in Kreuth verlassen kann.
Nicht nur im Kabinett, auch auf der Klausurtagung soll das Thema Energiewende besprochen werden. Aigners Vorschläge, die inzwischen auch von der bayerischen Landesregierung, Zitat, derzeit nicht weiterverfolgt werden, spielen dort wohl allerdings keine Rolle. In der Parteispitze dürfte die bayerische Wirtschaftsministerin damit trotzdem für allerlei Unmut gesorgt haben. Schließlich hat sie gegen das ungeschriebene CSU-Gesetz verstoßen, niemals Horst Seehofer zu widersprechen. Statt den internen Streit zu kommentieren, setzt Generalsekretär Andreas Scheuer aber lieber einen Seitenhieb gegen den Koalitionspartner.
Gabriel ist noch mit den Analysen beschäftigt. Wir arbeiten schon an den Konzepten und da gibt es mehrere Wege, weil auch die Fragen umso komplizierter sind in der Energiewende, wie Sie wissen.
Auch bei den anderen Themen macht die CSU klar, sie will in Kreuth den Anfang machen, die grundsätzlichen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag mit Leben zu füllen, sprich sie auf ihre Weise zu interpretieren. Sei es bei den Ausnahmen zum Mindestlohn oder bei den Bedingungen für die abschlagsfreie Rente mit 63.
Wir verstehen uns so wie jedes Jahr als Impulsgeber für die Politik in Berlin, in diesem Jahr noch ganz besonders interessant, deshalb, weil es nicht nur der Beginn eines Jahres ist, sondern auch der Beginn einer neuen Regierung.
Auf Beifall wird die CSU als Impulsgeber für Berlin sicherlich nicht überall stoßen. Zu spüren bekommen hat sie das schon beim Thema der vermeintlichen Armutsmigration. Für den Spruch, wer betrügt, der fliegt, hagelte es Kritik aus SPD und CDU. Von der drastischen Wortwahl in der heute verabschiedeten Beschlussvorlage rücken die Bayern deshalb aber längst nicht ab.
Die CSU hat sich nicht im Ton vergriffen, sondern die CSU ist klar in ihren Botschaften. Und wenn Sie den Text dieser Passage ganz lesen, dann ist er fast 1:1 auf Seite 108 des Koalitionsvertrages zu lesen und nichts anderes steht da drin.
Morgen will die CSU-Landesgruppe weitere Beschlüsse fassen. Dann steht auch der eigentlich für heute geplante Bericht von Parteichef Horst Seehofer auf der Tagesordnung.
Und wir haben es gehört, die Energiewende oder das, was allgemein in Deutschland so genannt wird, gehört zu den ziemlich strittigen Punkten im Moment da bei der CSU. Wenn man sich diese Wende freilich ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man schnell fest, dass da einiges nicht stimmt offenbar. Beispiel Braunkohle. Aus diesem wenig umweltfreundlichen Energieträger ist im vergangenen Jahr nämlich so viel Strom erzeugt worden wie lange nicht mehr in Deutschland. Informationen von Jörg Marksteiner.
So viel Strom aus klimaschädlicher Braunkohle wie zuletzt vor 20 Jahren. Und das, obwohl die Stromkunden für den Ausbau und die Folgekosten der erneuerbaren Energien mittlerweile jedes Jahr mehr als 20 Milliarden Euro bezahlen? Von einer paradoxen Energiewende spricht Energieexpertin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Auf WDR 5 und NDR Info sagte sie:
Wir warnen ja schon seit Jahren davor, dass das passieren wird, wenn man politisch nicht handelt. Denn das Problem ist, wenn man aus der Atomkraft aussteigt und nichts anderes tut, außer jetzt die erneuerbaren Energien zu fördern, was richtig ist, aber nicht verhindert, dass man praktisch noch mehr Kohlekraftwerke hinzubaut, passiert eben genau das.
Und das bedeutet, es fließt zwar so viel grüner Strom wie nie zuvor durch die Netze. Nur für den Klimaschutz bringt das nichts, weil auch die Braun- und Steinkohlekraftwerke mehr produzieren und unter dem Strich kein CO2 eingespart wird. Das sei die gravierendste Fehlentwicklung der Energiewende, heißt es bei Greenpeace. Und NRW-Umweltminister Johannes Remmel sagte heute, wenn die schmutzigsten, ältesten und klimaschädlichsten Kraftwerke den größten Gewinn abwerfen und gleichzeitig klimafreundliche Gaskraftwerke vom Netz gehen, dann laufe etwas grundlegend falsch. Anders sieht das natürlich der Braunkohlebranchenverband. Er betonte, Aufgabe der erneuerbaren Energien sei es in den nächsten 10 Jahren erst einmal, die auslaufende Atomkraft zu ersetzen. Außerdem sei 2013 weniger Braunkohle verfeuert worden. Allerdings hätten neue, effizientere Kraftwerksblöcke in den Hauptabbaugebieten im Rheinischen Revier westlich von Köln und in der Lausitz dafür gesorgt, dass am Ende mehr Strom aus Braunkohle produziert wurde. Allerdings keine Seite bestreitet das Grundproblem. Für die Energieversorger ist der Betrieb der Braunkohlekraftwerke derzeit lukrativ. Zwar müssen sie für jede Tonne CO2 ein Verschmutzungszertifikat kaufen, doch der Preis für diese Emissionsrechte ist im Keller. Und das macht die Braunkohleblöcke billiger als die vergleichsweise sauberen, aber teuren Gaskraftwerke. Energieexpertin Kempfert.
Um das zu verändern, müsste man überschüssige CO2-Zertifikate aus dem europäischen Markt herausnehmen. Dagegen hat sich Deutschland auch in der Vergangenheit gewehrt. Das will man jetzt wohl offensichtlich aufgeben und dazu stimmen. Aber ob das jetzt wirklich so rasch hilft, bleibt fraglich. Ob der Preis wirklich deutlich nach oben geht, ist sehr fraglich.
Sie warnte davor, dass in den kommenden Jahren noch weitere Kohlekraftwerke ans Netz gehen. Wolle man das verhindern, dann solle die Politik über eine CO2-Steuer nachdenken oder über verbindliche Grenzwerte wie in den USA.
Und jetzt noch einmal dieser Spruch. Wer betrügt, der fliegt. Ja, einer der vielen markigen Sprüche, die immer wieder aus Bayern von der CSU kommen und der sich in diesem Fall darauf bezieht, dass angeblich zu viele Menschen aus Bulgarien oder Rumänien nach Deutschland wollen, um nicht hier zu arbeiten, sondern um auf Kosten der deutschen Sozialsysteme zu leben. Nicht nur die katholische Caritas äußerte heute ihr Unverständnis über solche Formulierungen und Ansichten, das tat auch Europas Sozialkommissar Andor in Brüssel. Karin Bentsch berichtet.
Keine Panik vor bulgarischen und rumänischen Arbeitskräften. Dieses Signal setzte EU-Sozialkommissar Andor heute noch einmal ganz deutlich. Und doch sieht er auch Probleme, warnt davor, dass viele Menschen aus krisengeschüttelten Mitgliedstaaten wegziehen. Um das abzufedern, schlägt Andor vor, die europäischen Fördergelder effektiver zu nutzen. Sie unterstützen soziale oder regionale Projekte in den Ländern.
As a result, member states will have to ensure.
Daraus folgt, dass die Mitgliedstaaten sagen sollen, welche Projekte zuerst gefördert werden müssen und welche effektiven Investitionsstrategien entwickelt und umgesetzt werden können.
Die Mitgliedsländer sollen mehr darauf achten, dass Behörden, Unternehmen und Hilfsorganisationen bei EU-finanzierten Projekten besser zusammenarbeiten. Es geht um Programme, die aus dem großen EU-Topf bezahlt werden, dem Strukturfonds. Die Regelungen sollen dazu beitragen, dass diese EU-Gelder in Zukunft gezielter eingesetzt werden und dort ankommen, wo sie gebraucht werden. Paradox scheint, dass einige Mitgliedstaaten die europäischen Fördergelder in der Vergangenheit viel zu wenig genutzt haben. Und zwar solche Länder, denen es nicht besonders gut geht, wie zum Beispiel Rumänien. Nach aktuellen Zahlen hat das Land nur 30% des Geldes aus dem Europäischen Sozialfonds abgerufen, das ihm zusteht. Woran liegt das?
Vor einem Jahr gab es einen kompletten Umbau der Regierung in Rumänien, einen neuen Minister. Und nun sehen wir, dass das Land Fahrt aufnimmt.
So EU-Sozialkommissar Andor. Kritiker sagen allerdings, dass viele Mitgliedstaaten damit überfordert sind, die komplizierten Anträge auszufüllen und die schwierigen Kontrollverfahren zu meistern, mit denen die EU versucht, den Missbrauch von Fördergeldern auszuschließen. Doch EU-Fördergelder allein werden Menschen, die keine Perspektive in ihrem Land sehen, nicht zurückhalten. EU-Sozialkommissar Andor räumt ein, dass es starke Gründe gibt, die etwa die Roma-Minderheit in manchen osteuropäischen Ländern dazu bringt, in andere EU-Staaten auszuwandern. Vor allem große Lohnunterschiede und bessere Lebensbedingungen. In der EU wird seit Monaten über sogenannte Armutseinwanderer in reichere Mitgliedstaaten diskutiert. Befeuert wurde die Debatte vor allem durch die vollständige Arbeitnehmerfreizügigkeit für Bulgaren und Rumänen, die seit dem 1. Januar in der gesamten EU gilt. Ängste vor einem Aushöhlen der heimischen Sozialsysteme wurden vor allem aus Deutschland und Großbritannien laut.
Und wir bleiben in Brüssel, denn dort hat heute der neue Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier seinen Antrittsbesuch gemacht als Nachfolger von Guido Westerwelle. Und während letzterer bei vielen EU-Politikern ja als knallharter Vertreter des Sparkurses galt, den Angela Merkel am liebsten allen EU-Staaten verordnen würde, wird der SPD-Mann Steinmeier eher als Politiker des Ausgleichs gesehen. Und manch einer macht sich da Hoffnungen. Informationen von Kai Küstner.
Der Präsident des EU-Parlaments, der Deutsche Martin Schulz, ist sich sehr sicher. Da die Farbe Gelb aus der Bundesregierung verschwunden ist und durch die Farbe Rot ersetzt wurde, wird das auch Auswirkungen auf die Färbung der deutschen Europapolitik haben.
Da die FDP und die SPD keine gleichen Parteien sind, wird sich die deutsche Europapolitik beträchtlich ändern.
EU-Parlamentspräsident Schulz ist genau wie sein Gast, Außenminister Steinmeier, Sozialdemokrat, der bei seinem Antrittsbesuch erste Hinweise darauf gab, was sich denn an der Europapolitik in Zukunft ändern könnte. Er wolle, so Steinmeier, zum Beispiel den Kontakt zur EU-Kommission verstärken.
Vieles im politischen Geschäft ist Kommunikation. Und Missverständnisse in Kommunikation kann man dadurch vermeiden, dass man möglichst häufig miteinander spricht. Und ich hoffe, dass dadurch vielleicht auch manches in einer etwas verzerrten Perzeption der deutschen Rolle in Europa wieder korrigiert werden kann.
Nicht nur die EU-Kommission hatte den Deutschen zuletzt, zum Beispiel in Sachen erneuerbares Energiengesetz, ein ums andere Mal klargemacht, dass sie mit der Berliner Politik nicht rundum glücklich ist. Gleichzeitig sind vor allem viele Menschen in Spanien und Griechenland wütend auf Europa und insbesondere Deutschland, weil sie die für ihre wirtschaftliche Not verantwortlich machen. Man müsse daher erreichen, so Steinmeier,
dass vor allen Dingen für die jungen Generationen in den südlichen Ländern der Europäischen Union Europa wieder zur Hoffnung wird und nicht als ein Aspekt von Bedrohung wahrgenommen wird. Das haben wir uns nicht nur versprochen, sondern dafür werden wir unterwegs sein.
Dieses Vertrauen in Europa zurückzugewinnen, wird bis zu den Wahlen im Mai nicht leicht. Angesichts dramatisch hoher Jugendarbeitslosigkeit in Ländern wie Spanien und Griechenland. Sei aber dringend notwendig, findet auch Parlamentspräsident Schulz.
Was machen wir heute? Wir verlangen von Menschen Opfer, von der Generation der Eltern in Spanien, in Italien, in Portugal, in Griechenland. Wofür? Für die Banken, nicht für ihre Kinder. Jetzt endlich was für ihre Kinder zu tun, ist deshalb das größte Projekt zur Rückgewinnung von Vertrauen.
Deshalb, so Schulz, sei es so wichtig, Beschlüsse wie die sogenannte Jugendgarantie jetzt umzusetzen. Derzufolge jede junge Frau und jeder junge Mann in Europa einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz erhalten soll. Die rechten Antieuropäer im Norden gilt es in Schach zu halten. Gleichzeitig das Vertrauen der Länder im Süden zurückzugewinnen. Schon europapolitisch wird Steinmeier alle Hände voll zu tun haben in nächster Zeit. Gleichzeitig werden die Krisenherde auf der Welt ganz sicher nicht schlagartig verschwinden.
So viel über den neuen Bundesaußenminister heute bei seinem Auftaktbesuch in Brüssel. In Berlin hatte die neue Arbeitsministerin ihren ersten großen Auftritt, Andrea Nahles von der SPD also, und das mit der Präsentation der aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Die haben es ihr allerdings recht leicht gemacht, weil es angesichts des milden Winters bisher Schönwetterzahlen sind. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
11 Uhr, erster Auftritt der neuen Arbeitsministerin. Ein erfreulicher. Der Winter ist bis jetzt bibberfrei. Dadurch ist die Arbeitslosigkeit bis jetzt nur leicht gestiegen. Mehr Arbeitslose sind im Winter normal, weil zum Beispiel Mitarbeiter auf Baustellen jahreszeitlich bedingt entlassen werden. Andrea Nahles, SPD, freut sich.
Die heutigen Zahlen, die zeigen, dass die Beschäftigungssituation in Deutschland wetterfest ist. Und das ist auch ein guter Start für das Jahr 2014.
Das neue Jahr startet also arbeitsmarkttechnisch genauso gut, wie das alte aufgehört hat. Weniger Arbeitslose als erwartet. Im Schnitt gab es gut 2.950.000 Arbeitslose. Das sind aber trotzdem mehr als im Jahr davor, bedauert der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise.
Die Wirtschaft, die Konjunktur schwach. Und im Arbeitsmarkt hat sich das gezeigt, was wir als Aufgabe verstehen.
Aufgaben, die gibt's für die neue Arbeitsministerin reichlich, betonen die Grünen und auch Klaus Ernst von den Linken.
Man muss insbesondere darüber nachdenken, wie man Menschen fördert, die bei uns jung sind und keine Ausbildung haben. Wir haben das große Problem der Langzeitarbeitslosigkeit. Und wenn man über diese Themen redet, ist natürlich auch die Frage des Mindestlohns eine sehr bedeutende. Wir brauchen den Mindestlohn sofort.
Sofort wird es den nicht geben, sagt Nahles. Erst einmal ist die Rente mit 63 für Langzeitarbeiter dran. Die soll ja schon zum 1. Juli starten.
Das bedeutet, dass hier ganz klar erstmal die Priorität auf der Rentenpolitik liegt. Und danach gehen wir zügig, aber ohne Eile den Mindestlohn an.
Ebenfalls auf der To-Do-Liste der neuen Arbeitsministerin. Durch neue Programme sollen mehr Langzeitarbeitslose einen Job finden. Nahles will weiterkämpfen gegen den Fachkräftemangel und sie will die Debatte über die Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien nach Deutschland versachlichen. Eine Staatssekretärsrunde der Bundesregierung werde zügig Vorschläge ausarbeiten, wie Kommunen bei Problemen wegen steigenden Sozialausgaben geholfen werden kann. Allerdings,
die Probleme, die einige Kommunen haben, gerade im Ruhrgebiet, die sind drückend. Sie haben aber mit der Freizügigkeit nichts zu tun, weil diese Probleme gibt es teilweise schon seit Jahren.
Und dann kam er, der erste kleine Fehler der neuen Ministerin. Nahles sagte, dass sich die Runde der Staatssekretäre schon am Mittwoch trifft.
Ich muss mich schon korrigieren bei meiner ersten Pressekonferenz. Termin steht noch nicht fest, sorry.
Und dann wurde es privat. Die neue Bundesarbeitsministerin verriet der Hauptstadtpresse, was sie an ihrem neuen Job reizt.
Wenn wir hier über Chancen auf dem Arbeitsmarkt heute reden, dann wirkt das ja unmittelbar in das Leben der Menschen rein. Und wenn man da helfen kann, dann ist das toll.
Fazit für die neue: Nahles, gibt's viel zu tun. Aber das, was sie heute präsentieren konnte, waren erst einmal gute Nachrichten. Nach knapp einer halben Stunde war ihr Einstieg vorbei.
Danke.
WDR 5 und NDR Info hören Sie, Echo des Tages. Der Irak, das ist ja in diesem Jahrtausend vor allem eine furchtbare Geschichte von Gewalt und von Krieg, und von wirklichem Frieden ist im Irak nach wie vor keine Spur, im Gegenteil. Es gibt Meldungen aus den Städten Ramadi und Fallujah, wo bewaffnete Kämpfer der Terrororganisation Al-Qaida in Gefechten mit Regierungstruppen des Irak liegen, also in genau den Städten, in denen vor 10 Jahren der Widerstand gegen die Soldaten aus den USA am größten war. Jürgen Strüjak berichtet.
Seit Tagen verlegt die irakische Regierung zusätzliche Truppen in die Provinz Anbar. In langen Konvois fahren Lastkraftwagen, Raketenwerfer und Panzer auf Tiefladern in Richtung von Fallujah und Ramadi, jene beiden Großstädte westlich von Bagdad, die seit einer Woche weitflächig von Extremisten kontrolliert werden. Premierminister Nouri el-Maliki hatte mit einer Militäroperation gedroht, wenn es den örtlichen Polizeikräften, Milizen von Stammesverbänden und Bürgerwehren nicht gelingen sollte, die Extremisten zu vertreiben. Mit diesem Aufmarsch wollen wir verhindern, dass sich die Sicherheitslage weiter verschlechtert, erläutert ein Armeeoffizier, der den Truppenaufmarsch vom Straßenrand beobachtet. Wir wollen verhindern, dass die Gewalt auf Bagdad übergreift. Fallujah und Ramadi sind nur eine sowie anderthalb Autostunden von Bagdad entfernt. Kämpfer der Bewegung Islamischer Staat im Irak und in der Levante, die dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahesteht, waren in den vergangenen Tagen in beide Städte vorgedrungen. Immer öfter stießen sie dabei auf die Gegenwehr bewaffneter Gruppen aus der Bevölkerung und der örtlichen Polizei. Die Vertreter der Stammesverbände stünden in engem Kontakt zueinander, um die Extremisten zu vertreiben, erklärte einer der Clan-Chefs in der Stadt Fallujah. Die Polizei werde verstärkt. Bei den Kämpfen habe es bereits viele Tote und Verwundete gegeben. In der Nacht hatten Regierungstruppen einen ersten Angriff gegen die Extremisten in einem Viertel von Ramadi begonnen, brachen ihn aber am Morgen ab. Es sei nicht gelungen, die Kämpfer der Bewegung Islamischer Staat im Irak und in der Levante zurückzudrängen, erklärte ein Polizeisprecher. Die überwiegend sunnitische Bevölkerung betrachtet den Vormarsch von Regierungstruppen in die Provinz mit Misstrauen. Die Minderheit der Sunniten im Irak fühlt sich von der schiitisch dominierten Regierung unter Premier al-Maliki ausgegrenzt und unterdrückt. Die Sunniten befürchten, dass die Regierung ihren Einfluss in der Provinz ausweitet. Gleichzeitig haben viele aber auch Angst davor, dass sich die Extremisten in der Provinz festsetzen. In Washington erklärte Regierungssprecher Jay Carney, die US-Regierung stünde mit der Führung des Irak in engem Kontakt und wolle sie unterstützen. Der Kampf gegen die Extremisten sei eine Angelegenheit des Irak, aber man arbeite gemeinsam an einer Strategie. Früher als geplant wird der Irak von den USA 100 weitere Hellfire-Raketen sowie 10 zusätzliche Aufklärungsdrohnen vom Typ Scan Eagle erhalten. Das irakische Verteidigungsministerium wird von rund 100 US-Militärs beraten, die an der US-Botschaft in Bagdad stationiert sind.
Und da fragt man sich ja, ob es passieren könnte, dass der Irak tatsächlich ein Land wird für Al-Qaida-Kämpfer. Das wäre sicher das Letzte, was der damalige US-Präsident George W. Bush im Sinn hatte, als er gegen die angeblichen Massenvernichtungswaffen dort zu Felde ziehen ließ. Aber ausgeschlossen, wir haben das gehört, ist das heute nicht. Und in den USA macht man sich tatsächlich Sorgen. Der Kommentar dazu jetzt aus Washington von Ralf Siener.
Der Irak ist das Opfer der Politik zweier US-Präsidenten, des mutwillig herbeigelogenen Angriffskrieges von George W. Bush und der selbstherrlichen Attitüde seines Nachfolgers Barack Obama, der sich um jeden Preis als Irakkrieg-Beender inszenieren wollte und 2011 alle US-Truppen abzog. Obama hat das Zweistromland damit wehrlos denen ausgeliefert, die der Krieg seines Vorgängers im Irak erst stark gemacht hat, den islamistischen Terroristen des Al-Qaida-Netzwerkes. Bereits zum Zeitpunkt des amerikanischen Truppenabzugs war das heutige Drama absehbar, dass nämlich die sogenannten irakischen Sicherheitskräfte des Präsidenten al-Maliki niemals in der Lage sind und sein werden, mit den zu allem entschlossenen Selbstmordattentätern und Kampfverbänden des Al-Qaida-Netzwerkes fertig zu werden. Nachdem sein Amtsvorgänger George W. Bush die irakische Zivilbevölkerung den verheerenden Folgen eines Angriffskrieges ausgeliefert hatte, wäre es die Pflicht des Friedensnobelpreisträgers Obama gewesen, die Überlebenden dieses Krieges zu schützen. Und zwar mit amerikanischen Kampftruppen, die auf die Bekämpfung von Terrorzellen spezialisiert sind. Bagdads Weigerung, den US-Soldaten Schutz vor irakischer Strafverfolgung zu garantieren, kann keine Rechtfertigung sein, einfach sämtliche Spezialtruppen abzuziehen und wehrlose Bürger ihrem mörderischen Schicksal zu überlassen. Amerika hat den Irakkrieg provoziert, also sind die USA auch für die Folgen dieses Krieges militärisch verantwortlich. Doch dieser Tatsache will sich Barack Obama nicht stellen. Stattdessen behauptet der US-Präsident einfach, die USA hätten den Irakkrieg zu einem vernünftigen Ende gebracht, obwohl allein im letzten Jahr über 8000 Iraker den Terrorattacken zum Opfer fielen. Mittlerweile ist die im Irakkrieg ein Jahr lang umkämpfte Stadt Fallujah wieder in den Händen von Al-Qaida-Extremisten und die mit Al-Qaida verbündete Gruppe mit der Bezeichnung Islamischer Staat im Irak und in Syrien terrorisiert weite Teile des Nord- und Westirak. Dem irakischen Militär jetzt schnell ein paar amerikanische Hellfire-Raketen und US-Überwachungsdrohnen zu schicken, das stoppt weder den Al-Qaida-Vormarsch, noch schützt dieser US-Waffenexport die irakische Zivilbevölkerung. Denn die Regierung in Bagdad verfügt über keine Luftwaffe und über keine Kampfflugzeuge, die in der Lage sind, die Luft-Boden-Raketen vom Typ Hellfire zielgenau abzufeuern. Wenn Obama keine Spezialtruppen entsendet, dann wird Al-Qaida seine Offensive fortsetzen. Im Irak und auch im direkt benachbarten Syrien. Und die irakische Bevölkerung ist dann endgültig das Opfer zweier US-Präsidenten. Ihre Namen George W. Bush und Barack Obama.
Ein Kommentar war das aus Washington von Ralf Siener. In der Türkei sorgt fast einem Monat ein Skandal für immer neue Schlagzeilen, der Premier Erdogan ernsthaft in die Enge treibt. Es geht um Korruption und um massive Vorwürfe gegen Erdogans Regierung und gegen ihn selbst. Bisher weist er sie zwar alle zurück, dass ihn das Ganze aber trotzdem nicht kalt lässt, beweist zum Beispiel auch die Tatsache, dass er jetzt über 300 Polizisten vom Dienst suspendiert hat. Warum und was das mit den Korruptionsvorwürfen zu tun hat, dazu jetzt aus Istanbul der Bericht von unserem Korrespondenten Reinhard Baumgarten.
Türkischen Medienberichten zufolge hat die Regierung in Ankara erneut eine große Zahl hochrangiger Polizisten strafversetzt. Die Nachrichtenagentur Doğan spricht von 350 Beamten, die des Dienstes enthoben worden seien. 80 der betroffenen Beamten seien in Führungspositionen der Abteilungen für Finanzkriminalität, für die Bekämpfung des Schmuggels und für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität beschäftigt gewesen. 250 der betroffenen Posten seien bereits neu besetzt worden. Die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wird seit Mitte Dezember von einem riesigen Korruptionsskandal erschüttert. Im Zuge der Ermittlungen hat die laut Verfassung unabhängige Justiz Dutzende Verdächtige festnehmen lassen. Darunter waren ranghohe Politiker und Wirtschaftsführer aus dem Umfeld Erdogans. Auch gegen die Söhne von drei Ministern wurden Ermittlungen eingeleitet, woraufhin Erdogan im Zuge einer Kabinettsumbildung die Minister austauschte. Bei dem Skandal geht es unter anderem um die Bestechung von Politikern, um illegale Goldgeschäfte der staatlichen Halkbank mit dem Iran sowie um Schmiergeldzahlungen im türkischen Bausektor. Die Stimmung in der türkischen Bevölkerung ist gespalten. Einerseits fordern Gegner von Ministerpräsident Erdogan den Rücktritt der Regierung. Andererseits ist momentan unklar, wie viel Rückhalt der 59-jährige islamisch-konservative Politiker noch bei seinen Landsleuten hat. Stimmen aus Istanbul. An irgendeiner Stelle musste dieses Geschwür ja mal platzen. Jetzt ist es passiert. Mich betrübt das sehr. Das hätte nicht sein dürfen. Aber leider erleben wir solche Sachen schon seit Jahren. Ich hoffe, dass das aufhört. Und wer in Korruption verstrickt ist, den möge Gott bekehren. Es gibt keine Korruption. Das ist alles nicht wahr. Unser Ministerpräsident wird schon wissen, wie er damit umgeht. Was soll ich sagen? Ich bin 60 und frage mich, ob es je eine Epoche ohne Korruption gegeben hat. Mit Strafversetzungen führender Polizeibeamter versucht die Regierung Erdogan offenbar einerseits laufende Ermittlungen zu beeinflussen und andererseits den Einfluss der konkurrierenden religiös-konservativen Gülen-Bewegung auf Justiz und Politik der Türkei zu unterbinden. Infolge der Ermittlungen hat Erdogan mittlerweile hunderte ranghoher Polizisten versetzen lassen. Er wirft ihnen vor, die Regierung nicht vorab über die Ermittlungen und Festnahmen informiert zu haben. Er bezeichnet den Skandal seit Beginn an als ausländische Verschwörung, um seine Regierung zu schwächen. Am Wochenende warf er der Justiz vor, einen Putsch gegen seine Regierung versucht zu haben. Präsident Abdullah Gül dagegen hat eine umfassende Aufklärung der Vorwürfe zugesichert.
Reinhard Baumgarten berichtete aus Istanbul. Vielleicht war das ja doch ein Ding aus einer anderen Welt. Das, was da gestern über Bremen gesichtet und von der Flugsicherung bemerkt worden ist, dessen wegen es sogar eine Flugstreichung gab, das allerdings bis jetzt tatsächlich nicht identifiziert werden konnte und deshalb wohl durchaus UFO genannt werden darf, auch wenn es am Ende dann vielleicht doch nur ein Spielzeugballon war, denn bis jetzt weiß man es nicht und Fragen bleiben.
Naja, sind wir wirklich allein? Warum soll es nicht andere Wesen geben, die hier vielleicht mal zur Erde wollen? Mal gucken wollen, wer weiß.
Es wird mit Sicherheit eine wissenschaftliche Erklärung dafür geben. Ich bin Ingenieur und da gibt's keine UFOs.
Das war vermutlich eine private Drohne, die hier im Luftraum unterwegs war. Ich vermute, dass irgendjemand Fotos von den Flugzeugen machen wollte.
Die erste Meldung bei der Polizei ging gegen 6:30 gestern Abend ein. Sie kam von der deutschen Flugsicherung. Lotsen hatten das unbekannte Flugobjekt gesehen und zwar nicht auf dem Radar, betont Anja Naumann von der Flugsicherung, sondern mit bloßem Auge.
Es bestand auch kein Funkkontakt. Von daher ist es ein Eingriff in den Luftverkehr. Es ist ein sicherheitsrelevanter Eingriff und das wird natürlich verfolgt. Wir haben das sofort der Polizei gemeldet, die dann auch mit Hubschrauber dann direkt vor Ort war, um das zu sichten, wo es sich gerade auffällt. Aber die Sicht war gut. Insofern konnte jederzeit das Objekt verfolgt werden und halt dann auch unsere Schlüsse dann für den Luftverkehr zu ziehen.
Außerirdische, eine Drohne oder vielleicht sogar nur ein verirrter Luftballon. Die Polizisten, die das Flugobjekt gesehen haben, tippen auf einen Hubschrauber, sagt Naumann. Bestätigen wir sie das aber nicht. Eine Drohne, also ein ferngesteuerter Mini-Hubschrauber, wird es aber wohl nicht gewesen sein.
Also gestern zu dem Zeitpunkt war es ziemlich windig. Insofern würde ich ausschließen wollen, Aber eine Spielzeugdrohne, die man irgendwo käuflich erwerben könnte, das wäre für den Wind, hätte die nicht fliegen können.
Die Flugsicherung rätselt, was da im Bremer Flugverkehr unerwartet auftauchte. In dieser Form gab es das nach ihren Angaben noch nicht. Was durchaus mal passiert, sagt Naumann, sind Durchflüge vom Piloten, die aber vergessen haben, diese anzumelden. Die Polizei bleibt dran und versucht, den vermeintlichen UFO-Alarm am Flughafen aufzuklären.
Wenn es Aliens sind, dann sind uns wahrscheinlich die Hände gebunden. Wenn es aber tatsächlich irgendwie menschlichen Ursprungs war, also sprich, dass irgendein Mensch das verursacht hat durch ein Flugobjekt oder durch irgendeine Projektion oder wie auch immer, dann hoffen wir natürlich, dass wir das rausfinden werden.
Erst am Sonntag war bei Zwickau in Sachsen ein vermeintliches UFO gesehen worden. Das Fluggerät entpuppte sich aber später als ferngesteuerter Modell-Zeppelin.
Thorsten Reinhold war das aus Bremen. Und soweit das Echo des Tages hier auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend wünscht Holger Beckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.